Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Und wir reden heute über eine kleine blaue Pille, die PrEP. Die soll verhindern, dass sich Leute mit HIV anstecken, dem AIDS-Erreger. Die Methode ist nicht unumstritten. Seit diesem Sommer ist die PrEP auch in Deutschland zugelassen. PrEP steht übrigens für Präexpositionsprophylaxe. Ich rede mit einem Aktivisten, der für die PrEP in Deutschland kämpft. Wie die PrEP funktioniert, erklärt der HIV-Forscher Norbert Brockmeier vom Zentrum für sexuelle Gesundheit der Uni Bochum. Außerdem dabei ein neues Liebestagebuch von Miri. Sie erzählt von ihrem Date mit Alex 2. Herzlich willkommen.
Die Radio Wissen.
Eine Pille, die vor HIV schützt, die gibt es. Die Rede ist von der Präexpositionsprophylaxe, kurz PrEP. Norbert Brockmeier, der ist HIV-Forscher und Leiter des Zentrums für sexuelle Gesundheit und Medizin in Bochum. Und ich habe ihn gefragt, was die PrEP denn bitte genau ist.
Die PrEP ist der Versuch, durch Medikamente, die gegen HI-Viren, also HIV-Viren, wirksam sind, bei Menschen, die nicht infiziert sind, erst es gar nicht zu einer HIV-Infektion kommen zu lassen, zu einer HIV-Vermehrung kommen zu lassen. Also eine Vorsorgemaßnahme.
Das heißt, man darf das nicht mit einer Impfung verwechseln, wo man ein- oder zweimal ein Medikament bekommt, dann hat man lebenslangen Schutz und das funktioniert anders. Wie denn?
Man muss dieses Medikament täglich einnehmen. Das ist die eine Möglichkeit und das ist auch die Möglichkeit, die weitestgehend verbreiteste ist und alles, was wir an Studien kennen, im Moment auch das sicherste ist. Also tägliche Einnahme von zwei Wirkstoffen, die in einer Kapsel, in einer Medikamententablette zusammengefasst sind. Es gibt auch eine zweite Möglichkeit, das ist so ein risikobezogener Einnahme, dass man weiß, man geht jetzt am Wochenende auf eine Party und dann sollte man nach Möglichkeit einen Tag vorher, mindestens aber 2 bis 3 Stunden vorher, Tabletten einnehmen und das dann 2 Tage nach dem letzten sexuellen Kontakt fortsetzen. Gesicherter ist, und das ist auch das, was zugelassen ist jetzt für Truvada, dieses Medikament, so heißt das, dass man jeden Tag eine Tablette einnehmen muss und dann hat man einen sehr, sehr hohen Schutz, sich nicht mit HIV zu infizieren.
Gibt es schon Studien, die sagen, wie hoch dieser Schutz ist? Ist der ähnlich hoch wie bei Kondomen?
Es gibt 2 sehr gute Studien, eine aus England und eine aus Frankreich. Und die haben beide das gleiche Ergebnis gefunden, nämlich einen Schutz, der bei 86% liegt. Also 86% an Infektionen konnte verhindert werden. Das ist sehr hoch. Das ist ungefähr die Rate, die man auch durch Kondome verhindern kann. Es hat allerdings auch andere Studien gegeben in Afrika. Da war die Schutzrate deutlich geringer. Das hat aber sicherlich daran auch gelegen, dass die Menschen dann die Medikamente nicht genau genug eingenommen haben. Wenn man die Medikamente regelmäßig einnimmt, ist die Schutzrate sehr hoch und es gibt sogar Untersuchungen aus Amerika, die bei Versicherten und die haben fast keine Infektionen gefunden unter dieser Therapie.
Das heißt aber auch, es gibt ein Restrisiko.
Es gibt immer ein Restrisiko. Das Restrisiko ist, dass man sich trotzdem infiziert, weil man doch nicht ganz genau die Tabletten eingehalten hat. Ein Risiko ist natürlich auch, dass man mit einem Virus Kontakt bekommt, das gegen diese Medikamente resistent ist.
Wer ist überhaupt die Zielgruppe für die PrEP? Also für wen macht das denn Sinn? Für welche Gruppen?
Es macht Sinn, eine PrEP einzunehmen für Menschen, die ein sehr hohes Risiko haben, sich mit HIV-Viren zu infizieren. Menschen, die häufig sexuelle Kontakte haben zu Menschen, die sie nicht gut kennen, wo der Infektionsstatus nicht klar ist, die ungeschützten Sex haben. Das ist eine ganz wesentliche Risikogruppe. Es macht sicherlich auch Sinn, teilweise für Menschen, die entweder zum Sex Drogen nehmen, benutzen, weil dann häufig die Selbstkontrolle geringer wird, man leichter ohne Kondome Sex hat. Für Drogenabhängige in gewissen Situationen ist das sicherlich auch sinnvoll. Und für Paare, die diskordant sind, das heißt, ein Partner ist HIV-positiv, also der Mann ist HIV-positiv und die Frau ist HIV-negativ. Dass es bei einem Kinderwunsch zu keiner Infektion kommt, dann kann sich die PrEP auch anbieten als Schutzmaßnahme.
PrEP schützt vor HIV, aber was ist mit anderen sexuell übertragbaren Krankheiten?
PrEP schützt alleine vor HIV. Es ist ein Virustatikum, das heißt, es wirkt gegen, und zwar nur gegen HIV-Viren, nicht gegen andere Viren und auch gar nicht natürlich gegen Bakterien, also gegen alle anderen sexuell übertragbaren wesentlichen Infektionen, also Syphilis, Gonokokken, Trepper, Chlamydien, da besteht absolut kein Schutz. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man hier Schutzmaßnahmen ergreift und wenn man kein Kondom benutzt, ist das Risiko halt mehr als doppelt so hoch. Dann muss man einfach oft kontrolliert werden und dann entsprechend auch therapiert werden, damit sich für sich selber dann kein Schaden entwickelt, aber auch, dass die Infektion dann nicht ständig weitergegeben wird. Und es müssen die Partner einbezogen werden, ganz, ganz entscheidend, dass man diese Infektionsketten, die häufig entstehen, dass die durchbrochen werden können.
Die PrEP-Pille als Schutz vor HIV kann Sinn machen, sagt der Mediziner Norbert Brockmeier. Sie schützt aber nicht vor anderen sexuell übertragbaren Infektionen. Und noch ist es eher schwer und teuer, an die PrEP zu kommen. Wo es die PrEP gibt, darüber reden wir später hier in Eine Stunde Liebe.
Die Radio Wissen.
Er kämpft für die Pille, die PrEP-Pille. Der Hamburger Dokumentarfilmer Nicolas Feustel. Er will, dass die Pille in Deutschland kostenlos verfügbar wird, quasi auf Rezept zur Prävention von HIV-Neuinfektionen. Und ich habe mit ihm diese Woche gesprochen und ihn gefragt, warum und wie engagierst du dich für die PrEP?
Ich engagiere mich jetzt schon seit 3 Jahren sowas für den Zugang zu PrEP in Deutschland. Dadurch, dass ich durch meinen Job als Filmemacher viel bei den großen HIV-Konferenzen rumkomme, habe ich eben schon vor einigen Jahren von dem Konzept PrEP erfahren. Damals schon bei den ersten Studienergebnissen gedacht, wow, wenn das später mal funktionieren sollte, dann könnte das wirklich eine ganz tolle Sache werden. Und insofern rede ich mit Freunden, schreibe über PrEP, werde inzwischen auch eingeladen, Vorträge über PrEP zu halten.
Warum glaubst du, ist die PrEP eben eine bessere Sache als ein Kondom?
Ich würde gar nicht sagen, PrEP ist besser als ein Kondom. Das kann einfach jeder für sich selbst entscheiden, was für ihn die am besten geeignete HIV-Präventionsmethode ist. Aber wenn wir uns anschauen, die Zahlen der Neuinfektionen in Deutschland bleiben jetzt seit über 10 Jahren mehr oder weniger konstant.
So 3000 Fälle im Jahr ungefähr, ne?
Genau, es geht nicht rauf, aber es geht auch nicht runter. Und das zeigt uns einfach, dass alles, was wir im Moment so im Arsenal haben, um gegen HIV vorzugehen, dass das alles alleine nicht ausreicht, um irgendwie einen Rückgang der Neuinfektionen zu sehen. Weil wir inzwischen davon ausgehen, dass die meisten Neuinfektionen von Menschen stammen, die gar nicht wissen, dass sie HIV-positiv sind. Und deshalb brauchen wir einfach mehr in unserem Kombinationsmix. Und da ist PrEP halt jetzt ein neues Element, was hinzukommt und was für einige Leute einfach einen Bedarf bedient, den Kondome nicht unbedingt bedienen.
Die meisten HIV-Neuinfektionen, die passieren ja auch nach wie vor bei schwulen und bisexuellen Männern. Also hast du das Gefühl, unter schwulen, bisexuellen Männern, die vielleicht auch sehr aktiv sind, einfach gibt es momentan eine Kondommüdigkeit, dass man eben sagt, ach, Kondome, keine Lust drauf?
Ist natürlich schwer zu sagen, weil es immer nur so eine ganz subjektive Wahrnehmung ist. Es gab jetzt neulich eine Studie, die präsentiert wurde, schwule Männer und HIV und AIDS. Da konnte jetzt kein Rückgang des Kondomgebrauchs festgestellt werden. Aber ich kann mir schon vorstellen, so dass jetzt, wo eben HIV einfach nicht mehr diese lebensbedrohliche Krankheit ist, wie sie es in den 80ern und 90ern war, dass da eventuell die Motivation, ein Kondom zu benutzen, zurückgehen kann. Oder dass eben auch Leute, so wie ich zum Beispiel, die jetzt einfach, ich bin mit HIV und Safer Sex groß geworden, die jetzt auch so langsam denken, Mensch, nach 30 Jahren Kondomsex will man vielleicht auch nochmal was anderes erleben.
Das heißt, du nutzt auch selber die PrEP und hast damit gute Erfahrungen gemacht?
Ich nehme seit circa einem Jahr die PrEP. Hab damit angefangen, weil ich halt eben als PrEP-Aktivist dann auch mal am eigenen Körper erfahren wollte, so wie sind denn nun die Nebenwirkungen und aber auch gucken wollte, und was macht es mit mir? Verändert sich mein Sexualverhalten dadurch oder nicht? Ich kann sagen, es hat sich nicht wirklich verändert, aber die Angst ist weg. Damit meine ich jetzt nicht so eine panische Angst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, HIV, HIV, aber eben schon so als schwuler Mann, als HIV-negativer schwuler Mann, hat man, glaube ich, schon immer so ein bisschen so diesen Gedanken an HIV auch beim Sex dabei, weil es eben einfach doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass man sich anstecken könnte. Und das ist jetzt, seit ich PrEP nehme, einfach weg.
Die Medikamente sind zugelassen in vielen Ländern, auch in Deutschland, aber die gibt es eben momentan nur auf Privatrezept. Das heißt, da gibst du richtig viel Geld für aus?
Nee, weil also das Markenmedikament, was es da in Deutschland gibt, das kostet 820 Euro für die Monatspackung. Das kann ich mir nicht leisten. Das kann sich im Grunde genommen kaum jemand leisten. Es gibt allerdings schon seit vielen Jahren Generika. Die dürfen aber in Deutschland oder in den westlichen Industrienationen aus patentrechtlichen Gründen nicht vertrieben werden. Aber es gibt in England die Möglichkeit, dass man sich für den Eigenbedarf, und der wird definiert als Vorrat für 3 Monate, darf man sich Generika aus dem Nicht-EU-Ausland über so eine Online-Apotheke selber bestellen und nach England liefern lassen.
Und das ist dein Weg?
Genau, weil mein Freund ist Engländer, wohnt in Brighton und ich damit also sowieso regelmäßig in Brighton bin. Das heißt, das ist für mich eine gute, gangbare Lösung und da lande ich bei ca. 60 Euro für die Monatspackung. Das Problem ist nur, dass eben nicht alle, die von PrEP profitieren könnten in Deutschland, haben diese Möglichkeit, nach England zu fahren. Da höre ich, dass dort sogenannte Paketweiterleitungsdienstleister genutzt werden. Dieser Teil, das von England nach Deutschland schickens, das ist illegal. Aber das ist zurzeit der einzig realistische Weg, wie man sich so als Normalverdiener zurzeit PrEP in Deutschland leisten kann.
Zum Vergleich, also wenn ein Arzt könnte das einem hier schon verschreiben, als Privatrezept, das Original sozusagen, aber das wären dann, was du sagtest, eben fast 1000 Euro oder so im Monat.
Genau, das sind 820 für das Medikament. Dann kommen ja auch noch die Untersuchungen hinzu. Also es ist ganz wichtig, dass man regelmäßig einen HIV-Test macht, weil man PrEP eben nur nehmen soll, wenn man tatsächlich HIV-negativ ist. Und man sollte auch seine Nierenfunktionen regelmäßig überprüfen lassen. Und idealerweise sollte man eigentlich auch, wenn man schon dabei ist, dann eben alle 3 Monate sich auch einmal gleich komplett auf alle möglichen sexuell übertragbaren Infektionen durchchecken lassen.
Nicolas Feustel, der kämpft als Aktivist für die PrEP. PrEP statt Kondome sozusagen. Das Problem dabei, die PrEP-Pille schützt nicht vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten wie Chlamydien, Syphilis und Tripper. Da gibt es einiges anderes Fieses. Und ich habe Nicolas deshalb gefragt, was er dazu sagt, dass die PrEP eben nur vor HIV schützt und keinen Schutz vor anderen sexuell übertragbaren Infektionen bietet.
Ja, da müssen wir gucken, dass PrEP vor allem für Leute geeignet ist, die jetzt eh schon nicht immer Kondome verwenden und die damit natürlich ein gewisses Risiko haben, alle möglichen sexuell übertragbaren Infektionen zu bekommen. Aber dadurch, dass sie dann PrEP nehmen, bekommen sie schon mal kein HIV, was eben doch einfach die Infektion ist, die unbehandelt nach wie vor tödlich ist und wo man einfach ein Leben lang von betroffen wäre. Dann sage ich, dass Kondome vor den anderen sexuell übertragbaren Infektionen halt auch nur so einen bedingten Schutz haben. Es ist eben eine reine physikalische Barriere, aber vielen der anderen Infektionen sind Schmierinfektionen, die auch beim Oralverkehr übertragen werden könnten. Und eigentlich gehe ich sogar davon aus, wenn wir PrEP richtig machen und eben diese ganzen regelmäßigen Checks mit dabei sind und von den Kassen bezahlt werden würden, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir mittelfristig einen Rückgang der anderen Infektionen sehen. Denn mit PrEP würden wir sozusagen genau die richtigen Leute dazu motivieren, sich alle 3 Monate testen zu lassen.
Und zwar nicht nur auf HIV, sondern sozusagen auf alle übertragbaren Krankheiten.
Genau, denn die allermeisten anderen übertragbaren Infektionen sind in der Regel gut behandelbar. Das heißt, damit wird dann eben auch der Zeitraum, in dem man selber infektiös ist, verkürzt. Und allein schon in dem Moment, wenn man weiß, man hat eine sexuell übertragbare Infektion, ist man ja vielleicht Gentleman genug, um da eine Weile lang sein Sexualverhalten dementsprechend anzupassen. Das heißt, das wäre wirklich die Möglichkeit, um Infektionsketten zu durchbrechen.
Vor ein paar Tagen hat jetzt Norwegen als erstes Land der Welt eben gesagt, für Leute, die viele Risiken eben haben, die sexuell sehr aktiv sind, geben wir als Staat, also sozusagen von der Krankenkasse, diese PrEP kostenlos ab. Ist das sozusagen ein Weg, den jetzt Norwegen geht, den du dir für Deutschland wünschst?
Nur so kann es funktionieren. Zu den derzeitigen Preisen eben ist es einfach illusorisch, dass jemand das auf eigene Kasse machen kann. Und so kommt es eben dann jetzt zu dieser eigentlich perversen Situation, dass die allermeisten darauf angewiesen sind, da in einigermaßen illegale Aktivitäten vorzudringen, nur um sich selber was Gutes für ihre Gesundheit zu tun. Und das Ganze ist übrigens auch ohne Rezept möglich. Das ist nicht gut. Das heißt, also wenn wir die PrEP weiterhin so machen, dass man sich die halt so übers Internet aus Indien besorgen muss, ist die Anbindung ans Gesundheitswesen nicht gewährleistet. Das funktioniert halt wirklich nur, wenn ich zum Arzt gehen kann und einfach weiß, hier kriege ich meine PrEP und hier ist sie im Idealfall kostenlos und dann bin ich ihm auch gerne ans Gesundheitswesen angebunden.
Welcher Eindruck ist da? Das wird ja in Fachkreisen diskutiert. Wird das in Deutschland kommen? Wird das eher nicht kommen? Sollen die Leute das zum Teil selber bezahlen? Was vermutest du, wird in Deutschland passieren?
Da bin ich im Moment tatsächlich auch gerade sehr gespannt. Also das ist auch so ein Bereich, wo ich jetzt erstmal auch lernen muss, so okay, wie sind denn da eigentlich die ganzen Strukturen und Prozeduren in Deutschland? Also so wie ich es jetzt mitbekommen habe, wird wohl als nächstes der gemeinsame Bundesausschuss dazu beraten.
Da, wo die Krankenkassen alle zusammensitzen, ne?
Genau. Also das Problem in Deutschland ist, das deutsche Gesundheitssystem ist wirklich wunderbar, wenn man krank ist. Ne? Aber wir haben eben Krankenkassen, das heißt, die zahlen, wenn man krank ist. Aber für Prävention, da ist eigentlich nicht wirklich was vorgesehen. Prävention wird immer so als Privatleistung verstanden. Das ist halt das Problem bei PrEP, dass PrEP im Moment einfach so teuer ist, dass es privat nicht machbar ist. Und insofern stellt das gerade das deutsche Gesundheitssystem jetzt tatsächlich vor eine Herausforderung, wo wir uns überlegen müssen, okay, wie machen wir das?
Die PrEP ist privat derzeit nicht bezahlbar, sagt Nikolaus Feustel. Der Aktivist aus Hamburg setzt sich für eine kostenlose Abgabe der PrEP-Pille in Deutschland ein zur Prävention von HIV-Neuinfektionen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Eine Pille statt Kondome in Deutschland und der EU ist diese Pille zur HIV-Prävention vor wenigen Wochen zugelassen worden. Aber in anderen Ländern, da gibt es das Ganze schon länger. Und das habe ich auch den renommierten und international vernetzten HIV-Forscher Norbert Brockmeier aus Bochum gefragt. In welchen Ländern gibt es denn schon längere Erfahrungen mit der PrEP?
Also in Amerika ist sie seit langem zugelassen und dort wird sie auch jährlich stärker genutzt und eingenommen. Es gibt sehr große Bereiche, wo die PrEP sehr, sehr weit verbreitet ist, in San Francisco, New York zum Beispiel, wo sehr, sehr viele Menschen die PrEP nehmen, auch mit großem Erfolg die PrEP nehmen. Dann in Frankreich und England und insgesamt jetzt eigentlich auch in der EU. Es gibt eine europäische Zulassung für die PrEP und die ist seit August dieses Jahres zustande gekommen. Und im Oktober hat dann Deutschland auch nochmal wieder diese EU-weite Zulassung übernommen, sodass jetzt in allen EU-Ländern die PrEP zugelassen ist.
Wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, das heißt heute ist es nur auf Privatrezept zu bekommen vom Arzt. Wie ist da heute das Verfahren?
Dem Patienten wird ein Privatrezept ausgestellt. Dann kann er sich die Medikamente wie sonst auch in der Apotheke besorgen und dann entsprechend einnehmen. Die Frage des Preises haben wir noch gar nicht angesprochen, die natürlich auch zu bedenken ist. Wenn man das so in deutschen Apotheken erwirbt, kostet Truvada ca. 800 Euro im Monat. Das ist ja durchaus schon mal ein sehr großer Preis. Diese Menschen sollten und müssen auch kontrolliert werden, am besten alle 3 Monate, also genauso wie HIV-Infizierte auch, dass man schaut, gibt es in dieser Zeit keine weitere Infektion, die dann auch das Risiko für eine HIV-Infektion erhöhen würde? Gibt es Nebenwirkungen oder ist es sogar zu einer HIV-Infektion gekommen und dann besteht das Risiko der Resistenzentwicklung?
In einigen Ländern, eins davon ist Norwegen, gibt es die PrEP eben für sexuell sehr aktive Menschen auf Rezept, aber eben kostenlos oder zumindest mit nur geringer Selbstbeteiligung. Ist das ein Modell, was für Deutschland aus Ihrer Sicht Sinn machen würde?
Ich schätze, dass die PrEP für ca. 20.000 Menschen in Deutschland in Frage kommt. Und dann kann man sehr schnell die Kosten berechnen. Also wir brauchen, glaube ich, andere Modelle als eine Ganzfinanzierung durch die Krankenkassen. Hier muss unbedingt auch mit den Firmen geredet werden, in diesem Fall mit Gilead. Die Preise müssen gesenkt werden. Es kann nicht sein, dass so ein Medikament 800 Euro kostet. Es gibt nicht ganz legal, aber was einige Leute in Deutschland auch machen, die sich das Medikament über das Internet besorgen, dann ist es nicht Truvada, es ist eine Nachkonstruktion von Truvada, die dann 50 bis 60 Dollar kosten. Dieser Riesenunterschied zwischen 50 Dollar und oder 60 Dollar und 800 Euro, der muss in irgendeiner Form verringert werden. Und dann kann man sicherlich auch darüber nachdenken, wie wir es dann auch über das öffentliche Gesundheitssystem finanzieren können.
Wie ist eigentlich der Stand bei anderen Präventionsansätzen in Sachen HIV? Also zum Beispiel der Impfstoff wird ja auch schon seit vielen Jahren diskutiert. Wie ist da inzwischen die Situation?
Also es gibt jetzt, was Impfstoffe anbetrifft, eine große neue Studie, die von den frühen Ergebnissen etwas vielversprechend aussieht. Aber wir haben schon viele Impfstoffe gehabt, die in den ersten Ergebnissen sehr vielversprechend ausgesehen haben und dann nachher doch enttäuscht haben. Da muss man weiter abwarten. Wir haben Ansätze mit Antikörpertherapien. Also wir haben eine ganze Reihe von neuen Ansätzen, sodass ich auf der einen Seite optimistisch bin, dass wir einen Impfstoff kriegen werden und nur der Impfstoff wird die Lösung für HIV bringen, nichts anderes. Nur es wird etliche Jahre dauern.
Der Forscher Norbert Borkenmeier sagt, ein Impfstoff gegen HIV wird eines Tages kommen. Bis dahin kann die PrEP für einige Leute ein Weg zur Prävention von HIV-Neuinfektionen sein. Weitere Infos und Links haben wir euch auch zusammengestellt unter eine Stunde Liebe auf deradiowissen.de.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Zeit für unser Liebestagebuch. Zeit für Miri aus Dortmund. Sie hat im Moment ein etwas schlechtes Gewissen. Sie datet derzeit zwei Typen gleichzeitig. Letztes Mal war Alex 1 dran. Diesmal ging es mit Alex 2 zum Einlochen. Hallo auf den Minigolfplatz. Den Rest erzählt euch Miri selbst.
Alexander 2 ist ein total lieber, empfindsamer, lustiger Mensch. Und deswegen ist es auch so, dass ich mit ihm mich nochmal treffen wollte. Und dann waren wir Minigolf spielen. Ich weiß nicht, ob er mich gewinnen lassen hat, aber ich habe gewonnen. Es ist wirklich so, dass er mich emotional mehr berührt als körperlich. Er hat mich irgendwie eingenommen von seiner Aura her. Und das Gefühl, was er mir gibt. Weil er mir wirklich das Gefühl gibt, dass ich was Besonderes bin. Ich habe Schokolade bekommen als Begrüßungsgeschenk. Ich fand es einfach super lustig und süß. Auf jeden Fall sind wir dann nach den Minigolfspielen zu ihm gefahren. Wieder ein bisschen Smalltalk und ja, ich musste auch den ersten Schritt machen. Er ist halt eher so der schüchterne Typ, aber sehr, sehr zärtlich. War halt nicht so fantasievoll oder so wild. Es war halt eher wirklich so die Missionarsstellung, die er bevorzugt hat. Und vielleicht auch mal meine Beine in den Himmel halten. Und ich auch sofort gekommen bin. Also es war krass. Der ist auch sehr ruhig, also der stöhnt auch nicht großartig. Ist für mich ein bisschen schwieriger, ich mag es ja lieber lauter, damit man auch weiß, wo man dran ist. Nachher habe ich ihn dann einmal aufs Kreuz gelegt, kann man so sagen. Also meine Gefühlslage jetzt nach den Treffen mit den beiden Alexanders ist ein bisschen durcheinander. Ich bin so, wie ich bin und vielleicht rutscht mir immer dasselbe Kommentar bei dem einen auch wie bei dem anderen raus. Und dann komme ich mir so ein bisschen verlogen und doof vor, weil tief in meinem Inneren nicht so bin. Also ich möchte eigentlich jemanden, der mich liebt, so wie ich bin, der mich unterstützt, der einfach so mein Wingman ist. Es ist ja nicht so, dass ich ein Stein bin, also ich habe ja auch Gefühle und geht auch darum, dass die natürlich nicht voneinander wissen. Es hat auch keiner gefragt. Natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht, wenn mich jemand fragt, gibt es ja jemand anderen, ob ich dann halt sage, ja, wie will man das machen, wenn man jemanden datet? Ist man dann für alle anderen nicht mehr verfügbar? Ist es dann aber auch dann legitim, mit beiden zu schlafen, weil die beiden sich auch vielleicht gar nicht dafür interessieren, mit mir näher in eine Beziehung zu kommen? Das sind so Fragen, die jetzt so ein bisschen in meinem Kopf rumschwirren.
Fragen über Fragen hat die Miri. Ja, Fragen, die vielleicht ihr auch kennt. Wie geht ihr mit solchen widersprüchlichen Gefühlen um? Ihr könnt uns gerne schreiben, mail@deradiowissen.de. Wir leiten das dann auch gerne an Miri weiter. Oder ihr bewerbt euch euch bei uns per Mail fürs Liebestagebuch. Da suchen wir auch immer wieder Leute, die ins Radio wollen mit ihrer echten Stimme oder auch anonym. Dankeschön für euer Interesse. Das war eine Stunde Liebe mit Till Opitz für heute.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.